zwei chinesische Motorräder, über 1300 Kilometer Landstraße und unzählige Emotionen. Das war unsere Tour nach Bosnien. Schon im letzten Jahr war die Fahrt auf dem Balkan ein absolutes Highlight, doch diesmal gab es wirklich in allen Bereichen nochmal eine dicke Schippe Emotionen obendrauf. Welche Überraschung die völlig ungeplante Tour für uns bereithielt, wie es sich anfühlt, am Tourispot seine Wettschulden einzulösen und ob uns die beiden chinesischen Motorräder auf dem Weg Richtung Osten im Stich gelassen haben, erfährst du jetzt. Viel Spaß dabei!
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, Jan, es ist soweit.
Ey, wollen wir das jetzt echt machen? Das ist so unangenehm.
Wir müssen, wir haben es einfach hart versprochen, die Fresse groß aufgerissen. Wir müssen jetzt auch unbedingt liefern.
Okay, warte mal, läuft die Kamera?
Ja, sieht gut aus. Geiles Gesicht.
So, na also. Dann, auf geht's. So, Freunde, es ist soweit. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was passiert... Sexy Time ist angesagt. Und da sind die Dinger. Der Domi Eggerter Schlüpper und...
an Peinlichkeit nicht zu übertreffen, muss ich sagen. Niveau ist keine Creme. Und heute kann man aber ganz klar sagen, meine Damen und Herren, es sinkt für Sie das Niveau. Denn auf diesem Bereich, in dieser unteren Schublade, waren wir so einfach noch nicht unterwegs.
Also wir haben jetzt bald 200 Folgen Gasgeflüster voll. Wir haben einiges erlebt, wir haben einige Themen besprochen, wir haben uns auch gleich mal in den Worten vergriffen, aber heute auf jeden Fall im Outfit. Für alle, die jetzt nur zuhören und nicht das Bild dazu sehen, den sei mal kurz erklärt, was hier gerade passiert. Wir sind auf dem Weg nach Bosnien von München zum Enduro-Fahren und stehen jetzt hier in Senj,
wenn ich es richtig im Kopf habe.
In Kroatien am Hafen und lösen unser Versprechen ein, unsere Wettschulden, wie auch immer, gegenüber Domi Eggerter und den Fast Guys. Vor ein paar Folgen hatten wir davon gesprochen, dass die eine...
Wenn sie eine Hose stellen, wir eine Aufnahme im Podcast nur in dieser Hose machen. Und
Hose, das ist keine Hose, das ist ein Schlipper.
Ja, es ist eine Buchse, ja, muss man sagen.
Wir stehen hier im blauen Schlipper, wir haben ihn zugeschickt bekommen.
Und er ist ja nicht nur blau, das muss man ja sagen. Ne? Du hast gerade gesagt, in der Kleidungswahl vergriffen, aber ich muss sagen, irgendwie, je länger ich sie sehe, umso geiler finde ich sie. Ja, ne? Also so ein Meerblau passt zu unserem Hintergrund hier direkt am Mittelmeer. Dicker Hund hinten drauf. Jan hat ihn gerade auch sehr schön die Backen schütteln lassen. Also ich finde sie irgendwie gut, auch wenn ich sagen muss, ich hätte es mir jetzt vielleicht nicht gekauft. Aber wie gesagt, Wettschulden sind Ehrenschulden. Wir lösen das jetzt hier entsprechend natürlich ein. Und
also schaut einfach mal, nee, schaut nicht auf YouTube vorbei.
Also doch, wir hauen den Link hier in die Videobeschreibung, denn es gibt noch mehr zu sehen als Jans Adonis-Körper und die schicke Buchse. Denn wir haben natürlich Beinkleid an. Standesgemäß zum Motorradfahren, Enduro-Stiefel und Jan mit seiner neongelben, mundmaskenfreien Helmkonstruktion. Allmann-Style, das Mikro direkt vor dem Mund. Cardo links an der Seite dran. Jetzt auch noch die Sonnenblende unten. Also viel schlimmer wird es nicht mehr werden. Also, kurz vor der 200. Folge, es kann einfach nicht schlimmer werden.
Wenn man meinen Namen googelt, so, eigentlich habe ich ja schon eine professionelle Selbstständigkeit. Das glaubt mir danach niemand mehr. Und es ist einfach, der Michel, der ist, glaube ich, mittlerweile relativ abgestumpft. Der steht hier und tut so, als wäre es ganz normal. Wie er mich ernsthaft anschaut, ich komme nicht klar. Und 100 Meter von uns entfernt, also wir stehen hier im Hafenbecken von Senj. An der Balustrade, wie auch immer, vorm Leuchtturm. Hinter uns ist das Hafenbecken mit Booten. Und da hinten dran sind auch so ein paar Cafés, wo Leute mit ihrem Motorrad Pause machen und den Blick aufs Hafenbecken und so weiter genießen wollen. Sehen jetzt uns stattdessen und 100 Meter von uns entfernt hat eine Familie ihr Auto angehalten, Campertisch, Campingstühle ausgeräumt und gerade köstlich gegessen. Ich weiß nicht, ob wir den Appetit anregend die unterstützen
oder verderben. Also auf jeden Fall, die haben jetzt genug, die laden wieder ein. Die haben gegessen, nachdem sie uns gesehen haben. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und es sind ja nicht nur die Leute, die da 100 Meter weit wegstehen, denn bevor wir hier losgelegt haben und aufgebaut haben, unser Set, stand da ein großer Reisebus, der hier eine Touristenhorde angekarrt hat. Ne? Und die sind auch die ganze Zeit diese rumschawenzelt, da haben doch gefragt, okay, was macht denn hier, was sind das für Motorräder, dies, das. Und es droht auf jeden Fall noch weitere Gefahr der Erniedrigung. Deswegen würde ich jetzt einfach auch vorschlagen, wir setzen uns jetzt mal auf die Mopeds, ziehen uns vielleicht auch ein Jäckchen drüber, damit es nicht mehr ganz so kritisch aussieht. Ich habe nämlich auch ein bisschen Schiss, dass die kroatische Polizei vorbeikommt und uns hier dingfest macht. die Sache beendet. Deswegen schwingen wir uns jetzt auf die Mopeds. Und um die soll es ja tatsächlich in dieser Folge in Anführungsstrichen auch gehen. Wir sind, wie es Jan gerade angedeutet hat, von München gestartet, wieder auf den Weg zu Enduro Spirit Bosnia, um dort Motorrad zu fahren natürlich, Soft Enduro. Und auf dem Weg testen wir die CF Moto 800 MTX und die Voge DS 900X, zwei Adventure-Bikes, Reisegroß-Enduros aus China. Und um all diese Eindrücke, die wir jetzt hier auf der Reise gesammelt haben, von München bis jetzt eben an die Mittelmeerküste Kroatiens, das ist das, was es heute in dieser Folge zu erleben, erfahren gibt und von uns zu berichten gilt.
Das hat Michel komplett richtig gesagt und es waren wahnsinnige Eindrücke, sowohl technischer Natur als auch vor allem landschaftlich. Man kann schon mal direkt vorab sagen, wir haben heute und auch gestern, glaube ich, wieder gelernt oder uns nochmal bewusst machen können, warum wir eigentlich so vernarrt in dieses Hobby sind, warum wir so auf Motorradfahren stehen. Und wir hatten diesen puren Glücksmoment. Und wie es dazu kam, das erzählen wir dann vielleicht im Verlauf. Fangen wir mal chronologisch an. Wir haben es gesagt, nach Bosnien ging es. Wir haben schon lange, lange im Voraus geplant. Letztes Jahr waren wir ja mit der Aprilia Touareg unterwegs und der BMW F900 GS und hatten von vornherein die Idee, lass uns sowas wieder machen. Zum einen, weil es einfach Bock macht. Zum anderen aber auch, weil es einfach viel zu erleben gibt. Und Michel kam dann irgendwann mit der Idee, ja, aber lass uns was Außergewöhnliches machen. Lass uns irgendwas machen, was es so auch noch nicht gegeben hat. Und kam dann mit gleich zweierlei Ideen um die Ecke. Zum einen, lass uns mal schauen, wir reden so viel irgendwie über Ducatis, BMWs und so weiter. Teure Modelle, gerade letztens hatten wir dazu noch einen kleinen Streit und Aufreger, wie teuer die Dinger denn sind. Lass uns doch mal schauen, ob wir mit, sagen wir mal, preisgünstigen Motorrädern auch sowas machen können. Denn es ist, und das werden wir auch gleich noch darlegen können, ein Bewährungstest, diese Reise, weil wir wirklich in allen Gefilden unterwegs waren. Und aus diesem Gedanken entspann dann die Idee, lass uns mit Motorrädern unter 10.000 Euro nach Bosnien fahren. Und dann kam der nächste Schritt, lass uns komplett den China-Test machen. China-Klump. Und so sitzen wir jetzt heute hier auf den Motorrädern und haben nach 3 Tagen schon echt einiges zu berichten.
Absolut. Und bevor wir auf die Eindrücke von der Reise kommen, muss ich aber nochmal ganz kurz einen Sprung zurück machen auf die Organisation dieser Motorräder im Vorfeld und die Idee, die damit einhergeht, ne? Das mit diesen Reisemotorrädern unter 10.000 Euro, das hat sich erst wirklich so in der Recherche ergeben, weil mir nicht bewusst war, dass diese Bikes wirklich so günstig sind. Vor allen Dingen, wenn man sich halt anschaut, was alles drum und dran steckt und zu finden ist an Ausstattung, an Elektronik, an Zubehör, was du normalerweise in anderen Bereichen bei, ich sag jetzt mal, europäischen Herstellern in Anführungsstrichen teuer erkaufen musst. Und relativ schnell war klar, okay, diese Motorräder, die es da gibt, es gibt ja nicht nur chinesisch, sondern es gibt ja auch indisch. Ich hatte auch die Royal Enfield Himalayan 450 so ein bisschen im Blick, die ja nochmal deutlich günstiger ist. Die kostet ja, glaube ich, sogar unter 7.000 Euro. Und dann war aber klar, okay, wir wollen das ein bisschen offroadiger fahren und brauchen vielleicht auch mehr Gepäckmöglichkeiten, dies, das. Und die Royal Enfield als Einzylinder-Motorrad ist natürlich auch ein bisschen leistungsschwach, ne? Da wäre so diese Diskrepanz zu groß gewesen. Und dann fiel mir halt auf, hey, Moment mal, ich habe ja die Voge auf dem Schirm seit der Intermod im Frühjahr. Nee, Messe Dortmund, im Frühjahr war das. Und wusste, okay, die liegt so bei 10.000 Euro knapp drunter. Und dann wurde mir bewusst, hey, die CF Moto 800 MTX, passendes Bike dazu, ähnliche Motorgröße, auch unter 10.000 Euro. Das wäre einfach so diese perfekte Kombination. Und an dieser Stelle, bevor ich Jan jetzt den Ball wieder zuschmeiße und ihm quasi die Möglichkeit gebe, so die ersten Eindrücke für den Erstkontakt so zu beschreiben, muss ich nochmal Dank richten an Leb Motorrad aus Österreich und MSA in der Oberpfalz, die uns nämlich diese Motorräder zur Verfügung gestellt haben. Beide sind die Generalimporteure für Voge, das ist quasi die Firma MSA, und Leb Motorrad aus Österreich eben für die CF-Moto-Modelle, und ohne die wäre das so nicht möglich gewesen. Also an dieser Stelle erstmal großer Dank. Und jetzt aber genug Vorgeplänkel. Jan, beschreib doch vielleicht einfach mal, so wie es für dich in Anführungsstrichen losging, so dein Ersteindruck, denn der ist sehr beeindruckend. Mir ging es so vor allem bei der Voge.
Ja, also tatsächlich, auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön. Hatten wir auch noch das Glück, dass uns Motorräder ja sogar angeliefert wurden. Eins, die Voge ging zu dir, die CF Moto zu mir, auch nochmal da vielen Dank, bis vor die Haustür. Und erster Eindruck war schon mal ganz geil eigentlich, weil sie kamen auf dem Hänger und die CF Moto oder Xi Jinping, wie wir sie nennen, kam in voller Farbpracht. Sieht man selten so. Ein helles Blau, garniert mit Silbertönen und leichten hellroten Konturlinien.
Geht fast ins Video, also rosafarbene Violett. Also es hat irgendwie so was Blaustichiges noch drin. Sieht besonders aus, ne? Aber ja, irgendwie schick. Also mich spricht es auf jeden Fall an.
Ja, also ich muss sagen, dieser rote Akzent, der ist mir dann irgendwie so ein Hauch zu viel. Erinnert mich so ein bisschen an dieses chinesisch verspielte Gedöns, was ich dort oft erlebt habe, als ich da eine Zeit lang gelebt habe. Hat unten tatsächlich so ein bisschen was von so einem Boxer-Euter. Also an den Seiten unten geht es beidseitig irgendwie raus. Aber ich weiß noch, ich habe mich draufgesetzt, fühlte mich eigentlich direkt relativ wohl. Man sitzt da ganz gut drin. Vielleicht kommen wir auf das Fahrtechnische später aber dann nochmal in Detail drauf. Schildert gerne mal den Eindruck von der Voyage und dann schauen wir vielleicht erst nochmal auf die Reise, wie es angefangen hat, was wir damit erlebt haben, bevor wir dann nämlich auf die technischen Details eingehen.
Ja, wie gesagt, ich hatte ja die Voyage das allererste Mal auf der Messe live vor mir und habe da schon gedacht, wow, schickes Ding. Und du hast es angedeutet, mir wurde das Motorrad ja auch angeliefert und sie kam da vom LKW runter und da war ich erstmal so ein bisschen geplättet, weil das Motorrad ist in matt-schwarz gehalten, hat alle Beschriftungselemente in so einem Gold-Akzent, sage ich jetzt mal, oder in so einem Gold-Style. Und das wirkt im ersten Kontakt optisch sehr, sehr edel. Und wenn man näher rangeht, fällt einem auf, wie hochwertig das Motorrad tatsächlich rüberkommt. Also sowohl die Schalterelemente, die Spiegel, die Spaltmaße, so grundsätzlich alles, was so diese Verarbeitungselemente angeht, muss ich sagen, bin ich wirklich positiv überrascht gewesen und habe viele Bilder und Videos zu Beginn gemacht, weil wir werden natürlich auch unsere Eindrücke in richtiger Videoform, in Form zwei Testvideos zum Besten geben, einmal zur Voyage und einmal zur CF Moto. Und da ist natürlich immer dieses Thema, okay, alles muss auch eingefangen werden. Und dementsprechend hat man halt auch einen sehr, sehr guten Blick dann fürs Detail. Es fällt einem immer wieder mehr auf. Und ich habe die Spaltmasse etc. angesprochen, auch alles, was so Schweißnähte und so angeht. Ne? Sieht einfach richtig, richtig gut aus. Und was mir da auch schon aufgefallen ist, ich glaube, das kann man vielleicht an der Stelle schon mit dazu erwähnen, wie krass die Grundausstattung dieses Motorrads ist. Also Grundausstattung kann man gar nicht sagen, weil diese Dinger kommen eigentlich per se voll ausgestattet für die 10.000 Euro. Also wenn man bei der Voyage drumherum geht, fällt einem vorne zuerst mal auf, hey, da ist ein Nebelscheinwerfer dran. An der Seite hast du die Sturzbügel, die mit dabei sind. Du hast vorne einen Kamerasensor, weil das Motorrad eben auch so ein Radar oder beziehungsweise Abstandswarner hat. Du hast einen Totwinkelassistenten. Fällt dir auf, wenn du in die Spiegel guckst, hast du so diese kleinen Dreiecke drin. Du hast natürlich eine Griffheizung. Du hast, was ich vorher gar nicht wusste, dass es das gibt, du hast eine Sitzheizung. Völlig wild. Du hast natürlich ein Tempomat. Du hast verschiedene Riding Modes. Du hast einen Blipper. Alles, was du dir eigentlich vorstellen kannst und wünschen kannst an so einem Motorrad. Höhenverstellbares Windschild. Ist mir auch aufgefallen. Geht zwar nicht elektrisch, aber lässt sich während der Fahrt bedienen. Also, da schon mal alles drum und dran, was man sich eigentlich von so einem Motorrad wünschen kann. Völlig, völlig wild. Und Jan, du hast den ersten Kontakt mit der CF-Motor gehabt. Du kennst das Motorrad, glaube ich, auch so ein bisschen besser, weil du halt auch intensiv damit gefahren bist. Wie war es denn da mit der Ausstattung bzw. deine Eindrücke?
Also grundsätzlich auch gut mit dabei. Drei Fahrmodi. Du hast keine Griff- und Sitzheizung. Da muss man dazu sagen, da gibt es die andere Variante von der CF-Moto. Ich kenne die genaue Titelbezeichnung nicht, die eher dann so fürs Touring ausgelegt ist. Das ist wohl wirklich auch die fürs Enduro-Fahren gedacht ist. Da wird es dann quasi ein bisschen spartanischer. Trotzdem, ich habe es angekündigt, drei verschiedene Fahrmodi, fettes, gut beleuchtetes Display, wo du auch alles easy peasy ablesen kannst, alles volle LEDs, hat nicht diesen Totfahrassistenten und auch überhaupt diese ganze Sensorik, die die Modelle um dich rum, quasi die Objekte um dich rum erkennt. Das heißt, da ein bisschen spartanischer. Ob es deswegen das schlechtere Motorrad ist, das werden wir nachher mal diskutieren. Auch zu der Voyage nochmal, ob es wirklich mit dem Vorurteil gegenüber China-Klump bricht. Oder ob wir bei all dem Licht auch ein bisschen Schatten finden, das werden wir nachher mal besprechen. Gehen wir jetzt erstmal kurz auf die Tour ein. Damit lass uns mal starten, weil das war ja auch unser Kontakt. Erstmal wieder klassisch Michel, wollt um 20 Uhr Dienstag bei mir sein. Um 19.30 Uhr schreibt er, ja, mit 22.30 Uhr hat bis gerade noch gefilmt. Da habe ich ihn kurz angerufen, weil ich noch zum Supermarkt gegangen bin und sagt, ja, brauchst du noch was? Bist schon im Auto? Ja, ja, aber ich muss erst noch mal nach Hause. Wann warst du da? 0 Uhr. Viertel vor 12 war er dann da. Hat die Planung ein bisschen torpediert, darf man so sagen. Also ein paar Gedanken hatten wir noch. Einbau zum Beispiel des Nolan, des Cardo in die Nolan-Helme. Dazu muss man sagen, nach ein paar Wehwehchen funktioniert die Kardiokommunikation wieder hervorragend. Hat sehr, sehr gut geklappt so für uns. Allerdings, der Nolan-Helm, den wir hier haben, eben auch so ein Enduro-Helm, also mit so einer Mütze oben drauf, mit so einem Schirm. Dann, wir haben es vorhin schon angesprochen, so einer integrierten Sonnenblende und abnehmbaren Kinnteil. Also nicht so ein Klapphelm, sondern abnehmbar.
Super gut für schnelles Stiefelbier, wenn du es wirklich richtig, richtig eilig hast, dann kommst du, ne? Du musst nicht mal den Helm aufmachen, was bei dem auch sehr, sehr einfach geht, ne? Weil der so einen Ratschenverschluss hat, diese klassische Touring-Variante. Ja. Ich kenne ja eigentlich nur dieses Doppel-D, so, ne? Da dauert das ja alles ein bisschen länger. Ja. Aber wenn du es wirklich richtig willig bist, ne? Und dir dein Kollege schon die geöffnete Pulle in die Visage drückt, ne? Dann geht das da einfach das Kindteil runtergerissen und so direkt die Flasche an den Hals. Kannst du hier wegächsen. Das ist auch Jans Paradedisziplin an der Bar abends, wenn es um Stiefelbier geht. Da kannst du gar nicht gucken, wie schnell da die erste halbe weggepumpt ist. Also es ist einfach immer faszinierend. Oder auch die Augen dann schon so auf Halbmast gehen, weil es halt einfach direkt einschädelt, wie es geht nicht mehr. Also das war so der Punkt. Aber es ging ja eigentlich um die Verspätung und den Anfang der Tour. Und ich war deshalb so spät, weil ich gedacht habe, ich organisiere uns in Anführungsstrichen noch ein bisschen Fahrzeit.
Ja.
Denn dieses Film, was du angesprochen hast, die Vogue-Details, die ich abfotografiert habe für den Artikel und die Aufnahmen für unsere Videos, das habe ich natürlich deshalb gemacht, weil wir das sonst während der Reise hätten machen müssen und das wären noch mal anderthalb Stunden weniger gewesen. Da habe ich gedacht, okay, dann lieber spät, ein bisschen weniger Schlaf und dafür ordentlich pünktlich los und auf die wirklich gut improvisierte Tour, kann man am besten sagen. Denn es ist richtig vorgeplant, hat man nicht, wir wussten,
okay, gar nichts.
Geht irgendwo hin.
Gar nichts.
Nichts also gebucht.
Ja. Letztes Jahr hatten wir ja zumindest noch das erste Hotel gebucht. So, und da kommen wir nämlich auch noch dazu. Also unsere Tour, um sie vielleicht mal grob zu beschreiben. Letztes Jahr waren wir weiter östlich unterwegs, sind über Zagreb nach Bosnien reingefahren. Dieses Jahr wollte ich und habe ich mir, wie man hier in dem Setting sieht, den Traum erfüllen, einmal mit dem Motorrad die Mittelmeerküste entlang zu fahren. Das haben wir jetzt hier auch in den Büchern. Wir sind aber gestartet wieder mit einem kurzen Stück Autobahn, dann irgendwo hinterm Chiemsee südlich runter nach Österreich, durch am Wilden Kaiser vorbei, Zell am See. Diese Ecke und wollten dann eigentlich noch bis nach Italien, haben dann glaube ich um 17 Uhr ein Hotel gebucht, wussten schon, oh, das wird heute eine lange Fahrt und dann hatten wir folgende Situation, der Plöckenpass war gesperrt, den man fahren muss und das hatte uns aber auch unser Navigations-App-System angezeigt und auch Google Maps angezeigt und beide Systeme haben gesagt, naja, fahr doch einfach über den Nassfeldpass. Dann fahren wir über den Nassfeldpass.
Heißt das eigentlich Nassfeld oder Nassenfeld?
Nassfeld.
Nassfeld?
Ja.
Okay, also ich habe irgendwie, ach nee, ich habe immer gesagt Nassenpass. Das heißt Nassfeld. Okay, Nassfeldpass. Das war ich völlig verwirrt. Also ich habe es nicht gecheckt.
Beides wunderschöne Pässe, muss man dazu sagen. Ich war in der Gegend schon viel unterwegs, in Rattendorf abgestiegen, kannte die Ecke, hätte Michael auch gerne die Landschaft besser gezeigt, aber es war zu dem Zeitpunkt schon stockdunkel. Wir fahren also diesen Nassfeldpass hoch, im Regen, jetzt kann man schon mal einen Toureindruck teilen. Auf der Xi Jinping sind chinesische Reifen drauf.
Für die nicht... Diejenigen, die nicht so richtig zugehört haben, Xi Jinping ist die CF-Moto.
Genau.
Mao Zedong.
Und Mao Zedong ist die Vogue. Die hat Michelin Karo 4 drauf, die wir schon vom letzten Jahr kennen. Die chinesischen Reifen, waren wir, glaube ich, beide so ein bisschen vorurteilsbeladen, erstmal skeptisch. Haben aber genauso wie die Metzler echt ein enormes Grippotenzial. Also ich war wieder mal beeindruckt, als wir dann nachts unterwegs waren, waren es 7, 8 Grad, teilweise feuchte Stellen am Pass. Du hast wenig gesehen. Wir haben die Bitumen-Schocktherapie gemacht. Weil Strecken von diesem Pass einfach komplett aus Bitumen gefüllt bestanden, diese kleinen Gummistreifen so. Und du siehst sie halt gar nicht und hast dann immer mal diesen kleinen Slip sozusagen drin, rutscht da immer kurz durch, hat aber wunderbar funktioniert. Und mir wurde es irgendwie allmählich kalt, ich hatte keinen Bock mehr. Wir saßen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon 5,5 Stunden auf dem Moped, fahren über die Passhöhe auf der anderen Seite runter, auf einmal Straße gesperrt. Aber so komplett mit so einem Gitter abgesperrt. Wir haben natürlich nur mal geschaut, ob andere Leute potenziell dieses Gitter zur Seite schieben könnten und da durchfahren könnten, war nicht drin, ging nicht. Also keine Chance und die nächste Umfahrung wäre über Autobahn dann nochmal 1,5 Stunden gewesen. Und ich hatte dann noch mit dem Hotel kommuniziert, hey, können wir da irgendwie, wie kommen wir da lang, habt den Tipp und so. Die haben auch nur geschrieben, nö, 1,5 Stunden Umfahrt. Und dann haben wir, glaube ich, um 19.50 Uhr oder so, oder 35, das Hotel noch stornieren können und haben ganz kurzfristig in Hermagor, das ist auch in Kärnten, eine andere Unterkunft gefunden, weil wir gesagt haben, es geht so nicht mehr weiter. Zurückgefahren, komplett todesdunkle Fahrt. Auch hier nochmal zu den Motorrädern, da können wir mal direkt drüber sprechen. Lichtausbeute, beide Motorräder, relativ stabil unterwegs. Fette, was sind das, Xenon-Scheinwerfer?
Ja, ja, ja. LED natürlich.
Ja, so, sorry, genau, ergibt keinen Sinn. Die Vogue noch ausgerüstet mit zusätzlichen Nebelscheinwerfern. war dann
die halt ein richtiger Gamechanger sind.
Ja.
Ich habe das erste Mal erlebt und es ist wirklich beeindruckend, wie gut das vielleicht auch bei der Volt in Anführungsstrichen gelöst ist, weil es eine super integrierte Erweiterung des eigentlichen Lichtkegels ist. Nur halt deutlich in die Breite, etwas mehr vors Motorrad, gut ausgeleuchtet, die ganze Geschichte. Hat mir dann tatsächlich auch auf dem Weg geholfen, das ein oder andere massive Wildwechselgefahrenpotenzial frühzeitig zu erkennen.
Wir haben den größten Hirsch in der Geschichte der Hirsche gesehen. Er stand also Jan Wegesrand, ein Riesenklopper einfach. War nicht so ganz beeindruckt von unseren chinesischen Bikes. Stand da einfach, ist er starrt. Aber ja, das zum Beispiel, man muss aber dazu sagen, die CF Moto im Gegenteil hat diese Nebelscheinwerfer nicht. Und da war auch das Fernlicht irgendwie so ein bisschen wild. Das schien sozusagen nur auf der linken Seite. Hat sozusagen, wenn Michel rechts vor mir gefahren ist, ihn so ein bisschen ausgespart und dafür aber Vollgas im Gegenverkehr einmal gezeigt. Achtung, hier kommt Kommunistenbike. Oh Mann, was ist das? Sorry. Also das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Dann also in Hermagor Zwischenhalt, um auf die Route zurückzukommen. Und dann ging es los am nächsten Tag Richtung Slowenien. Und dann Kroatien war Ziel des zweiten Tages. Und was sollen wir sagen? Nachdem wir davor Landstraße gefahren sind, so ein bisschen viel Verkehr hatten, ging es von dort eben nach Slowenien Richtung Mangart. Über den habe ich in diesem Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Über einen Pass. Wir waren auch kurz in Italien. Und es war einfach sensationell. Wir sind gestern angekommen, gefühlt hat sich mein Kopf noch eine halbe Stunde weiter gedreht. Wir hatten einen Kurvenindex von 130 in unserer Navigations-App. Es war eine Kurve nach der anderen. Ich glaube, das längste Stück, das wir wirklich gerade gefahren sind, waren vielleicht mal 500 Meter. Und das 5,5 Stunden durch. Ich weiß noch, dass ich irgendwann den Wunsch an Michel geäußert habe, so, ey Michel, ich fände es jetzt geil, wenn mal irgendwie ein bisschen gerade Stück kommt. Weil es natürlich auch anstrengend war, die ganze Zeit Kurven zu fahren, aber ein Traumparadies. Wir hatten Ausblicke, Aussichten, das Sotschertal, Triglav Nationalpark, Wahnsinn. Und das kann man vielleicht einfach nochmal einen Tipp an alle geben, die Motorradreisen planen. Plant euch Anfang Oktober Slowenien, Kroatien ein, das können wir jetzt schon mal sagen. Natürlich, wenn es regnet, ist scheiße, aber so Traumbedingungen, kein Verkehr. Auch hier wieder keine Hotels vorher gebucht. Wir haben gestern, glaube ich, um 18 Uhr das Hotel gebucht,
ja,
wo wir dann eine Stunde später waren. Für kleines Geld hier, Off-Season, du kriegst easy was, für jeden Geldbeutel was. Wir sind da.
Auch in Österreich, muss man sagen, war gleiche Geschichte. Ne?
Ja.
Zwischen der Wandersaison im Sommer und der Wintersaison zum Skifahren. Sehr viel frei, sehr viele Möglichkeiten bis kurz zum Schluss. Günstigen Schnapper gemacht,
ja,
noch. Super lieben Libo Gastgeber gehabt, er heißt nicht Libo, aber er kam aus Tschechien und irgendwie habe ich so abgespeichert gehabt, dass du ihn Libo genannt hast oder er sich selber so vorgestellt hat. Auf jeden Fall hat er uns dann noch geraten, wo wir hingehen können zum Essen, weil an dieser Übernachtungsmöglichkeit kein Lokal dabei war oder beziehungsweise das zu hatte. Und hat gemeint, wenn ihr vom Essen zurückkommt, ich stelle euch aber auf jeden Fall Bier vor die Tür. Was er dann auch gemacht hat, sind angekommen nach dem Essen, hatten 4 gekühlte Pilsener Urquell vor der Tür stehen. Also wirklich super liebe Unterkunft gewesen. Echt der Hammer. Und was diesen Reisetipp angeht, ne, das muss ich an dieser Stelle nochmal Revue kapitulieren, was wir da alles in Anführungsstrichen erlebt hatten. Ne? Also wir hatten ja diesen Nassfeldpass, wo es ja sprichwörtlich nass war,
ja,
und kalt, aber ich mich trotzdem gut aufgehoben gefühlt habe, irgendwie nicht unsicher, außer die Kuhfladen, die halt auf der Straße irgendwie rumlagen, die du im Dunkeln halt schlecht gesehen hast. Also selbst das Passfahren im Dunkeln hat enorm viel Freude gemacht und Spaß. Dann natürlich das Essen mit dir, ganz großartig, aber vor allen Dingen der zweite Tag dann auf dem Weg Richtung Kroatien durch Slowenien. Da war ja alles dabei, was man sich als Motorradfahrer wünschen kann,
ja,
und zwar nicht nur im Sinne von Strecken, ne? Du hast dieses Kurven-Eldorado angesprochen, also wirklich, ich bin auch in meinem Leben noch nicht so viele Kurven am Stück gefahren, bei so wenig Verkehr und so guten Straßenbedingungen,
ja,
aber was natürlich der Hammer ist, ne? Du kommst halt über die österreichische Grenze, fährst in Slowenien rein. Wie heißt denn der Pass, den wir da hochgefahren sind? Da fährst du auch den Grenzpass Richtung Slowenien.
Und es ist nicht der Brzezic-Pass, das wurde uns nämlich noch gesagt. Ich habe den Namen fast vergessen. Ich schaue mal, ob ich es rausfinde, während du jetzt hier einfach fröhlich weiterredest.
Ist auch gar nicht so wichtig. Wir hauen euch einfach die Tourdaten hiermit auch in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das nämlich angucken. Und du fährst dann über diesen Pass und fährst dann in Slowenien oder quasi in die Julischen Alpen. Und fährst auf der anderen Seite runter und hast dann dieses ultramassive Bergmassiv tatsächlich vom Mangart vor dir. Riesen Fotoaussichtspunkt gewesen. Da angehalten standen auch ein paar Leute und dann haben wir da erstmal natürlich die Gelegenheit genutzt, um ein paar Bilder und Videos zu machen und aber auch einfach um zu staunen, wie krass da die Landschaft ist, die ganze Geschichte, weil es in den letzten Wochen in den Alpen ja schon geschneit hat, schon die Gipfel alle so angepudert, so leicht zuckerüberzogen, also so eine ganz, ganz leichte Schneeschicht, ultra geil. Dann an dem Morgen dann halt auch die Sonne rausgekommen und absolut perfekte Herbstbedingungen gehabt.
Also der Predilpass.
Der Predilpass, ne? Ja. Also über den Predilpass gefahren, andere Seite runter, wirklich auch perfekte Straßen, perfekte Bedingungen, Mangart im Blick und dann ab ins Sotschertal. Also wirklich ein absoluter Traum und das bei Temperaturen, sagen wir mal, zwischen 15, auf dem Pass natürlich ein bisschen niedriger, aber zwischen 15 und 19 Grad. Ja. Also hammerhart und du bist halt jetzt auf dem Weg hierher eigentlich durch alles gefahren, was Europa spektakulär und schön macht. Ne? Wir sind in Bayern in Anführungsstrichen gestartet. Wir hatten die Alpen. Wir hatten auf dem Weg jetzt quasi ein bisschen Odenwald. Wir hatten ein bisschen Schwarzwald. Wir haben ein bisschen Schwaben gehabt. Wir sind jetzt, wenn du hier in Kroatien bist, ist es ja fast, ne, es ist einfach Südeuropa, hat so kroatisch, griechisch, italienischen Style. Ne? Also es ist alles dabei, was man sich auf so eine Urlaubsreise in Anführungsstrichen wünschen kann. Also ich bin immer noch, je länger ich drüber rede und nachdenke, umso mehr bin ich geplättet.
Es ist wirklich Wahnsinn, sich auch den Ländern so zu nähern. Es war dann auch mal sehr beeindruckend, über die Grenze zu fahren, weil du doch einfach auch eine Veränderung spürst. Und jetzt heute kam eben nochmal alles on top. Ich war gestern schon einfach super zufrieden. Wir haben auch in den Kados drüber gesprochen, so was ist eigentlich Glück, was bedeutet zufrieden sein und so weiter. So eine Motorradreise, gerade zwischen uns zwei natürlich, steigert
glücklicher kann's nicht sein.
Unsere Bromance so, sondern lädt ja auch dazu ein, unterm Helm mal so ein bisschen zu reflektieren. Gerade dann vielleicht auch auf solchen Motorrädern, wo du nicht damit beschäftigt bist, die ganze Zeit die maximalen Speed in der Kurve reinzunehmen, die beste Linie zu finden, sondern einfach die Reise auch das Ziel ist so. Und nachdem wir also gestern schon dachten, boah, war schon richtig, richtig geil, sind wir heute Morgen aufgebrochen bei komplett Nebel. Die Straßen waren nass, in der Nacht hat es richtig runtergeregnet. Die Bikes waren auch noch sehr, sehr nass. Fahren los, haben wir Regenmodus und so weiter ausprobiert und kommen dann aber so ein Stück runter durch die Nebelschwaden oder durch die Wolke hindurch. Die Sonne geht auf, fahren dann durch den Herbstwald, wunderschön. Auf einmal ändert sich die Landschaft wieder. Es wird von so waldig, wird es auf einmal sehr schroff. Steine. Wir haben uns wieder daran erinnert, dass hier irgendwo in der Nähe auch Karl May seine Winnetou-Filme und so weiter gedreht hat. Jetzt wird es wieder sexy in der Zeit.
Ich habe meine Jacke geöffnet. Es wird doch ganz schön warm hier unter der Kürze.
Es wird ultra warm. Zum Glück haben wir nur die Schlüpper an.
Ja,
auf jeden Fall kommen wir dann auch aus dieser Steinwüste oder diesem Steingebirge raus und auf einmal erstreckt sich da das Mittelmeer. Und das ist an...
Die Adria tatsächlich.
Ja, wir haben auch darüber gesprochen, egal was die Zukunft bringt und sie wird mit KI und so weiter alles sehr viel verändern. Diese Eindrücke... Die kannst du meines Erachtens nicht simulieren, wenn dann der Wind vom Berg runter bläst, wenn die Sonne dich einmal blendet, du die Luft atmest und es riecht auf einmal salziger, dann kommt auf einmal wieder irgendein Diesel an und verbessert es halt so ein bisschen. Aber sei es drum, Wahnsinn. Wir fahren um die Kurve, auf einmal stehen da fünf Pferde auf.
Wollte ich gerade sagen, ich weiß noch nicht, welcher KI einfallen würde, einfach eine wie sagt man, eine Herde Pferde?
Ja.
Also vor allen Dingen nicht irgendwo in der Steppe, sondern wir fahren durch den Wald. Ne?
Ja.
So Lichtschattenwechsel, dies, das, Straße nass und dann kommst du in die Ecke und es stehen halt einfach sieben oder acht Pferde.
Ja, ja.
Beim ersten Mal waren es ein bisschen mehr und denkst, hä, wo kommen die jetzt einfach hier im Wald her? Ne? Kein Typ drumherum, keine Koppel in der Nähe, kein Zaun, nix. Und ich weiß nicht, ob die KI draufkommen würde, das als Hindernis mit einzuplanen. Weiß ich nicht. So eine Kuh vielleicht, eine Ziege, ein Hund, Katze, Maus, aber Pferde.
Bei der KI kommt da vielleicht so ein Einhorn und dann wird es witzig dargestellt. Also diese Eindrücke, Motorradfahren. Ich bin jetzt diese Saison leider nicht so viel zum Motorradfahren gekommen, wie ich wollte. Aber das wäre auch nicht vergleichbar mit dem, was wir hier gerade machen. Diese 4 Tage am Stück, sich einem Ziel nähern, das ist schon atemberaubend. Wir haben schon wieder so viele nette Menschen irgendwie auch kennengelernt.
Ich habe hier gerade mal den Eingriff von der Hose getestet. Es ist tatsächlich offen, geht. Fiel mir gerade auf. Also nochmal Props an Fastgeist und Domi Eggeter. Fiel mir gerade so auf.
Ich finde es beeindruckend, dass während ich über diese Glücksgefühle und das Motorradfahren, wie geil es ist.
Das ist auch ein Glücksgefühl.
Du dir in deinen Schlüpper langst. Junge, was ist los mit dir? Naja, also das ist unsere Reise. Morgen steht noch ein Tag an, dann geht's nach Bosnien zu Enduro Spirit, wo wir Hard Enduro fahren werden, aber eben auch unsere beiden chinesischen Bikes nochmal richtig ins Geröll bringen werden. Gestern sind wir schon mal so ein bisschen Schottermatsch gefahren, ging erstaunlich gut und damit kommen wir doch jetzt auch mal auf die Motorräder zu sprechen, weil ich glaube, die Reise und die Begeisterung habt ihr gehört, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns einfach, wo wir lang gefahren sind, was wir da für Tipps haben. Ist einiges angekommen. Aber schauen wir jetzt mal auf die Motorräder. Wir haben so ein bisschen über die Ausstattung schon gesprochen. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist so grundsätzlich die Leistung, den Preis. Wir haben gesagt, unter 10.000, aber was sie eigentlich kosten, das vielleicht auch nochmal dahingestellt. Und das ist wie immer Michels Teil. Ich werde es dann emotional einordnen.
Alles klar. Also bei den Preisen muss ich die CF Motor auf jeden Fall nachliefern. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich weiß, die Vogue kostet, so wie wir sie jetzt hier beschrieben haben, 9.990 Euro, ist damit unter 10.000, allerdings ohne Frachtkosten. Die liegen, glaube ich, nochmal bei 230 Euro. Aber ist natürlich das Gleiche für die CF Moto. Ich glaube, die liegt bei knapp über 9 oder 8.900, sowas in dem Dreh. Ist ein bisschen günstiger. Du hast angesprochen, ne, die Ausstattungsmerkmale halt auch nicht ganz so umfangreich. Und was man an dieser Stelle mit dazu sagen muss, während hier im Hintergrund, wir stehen ja am Hafenbecken, ne? Man hat es vielleicht vorhin gehört, als das Wasser jetzt ein bisschen mehr angebrandet ist an die Kaimauer und als das Fischerbötchen vorbeigefahren ist, ne? Das sind halt die Live-Bedingungen und da fährt natürlich auch mal ein Motorrad im Hintergrund vorbei. Und die Modelle, die ich jetzt gesehen habe, waren aber quasi klassische Reise-Enduros, Adventure-Bikes, ne? War eine MT-07, eine MT-09, Quatsch. Ich meine Tenere mit dem MT-07-Motor, ne? Mit dem CP2 700-Kubik-Motor dabei. Und die Kraftwerke, die hier in diesen Motorrädern sitzen, stammen tatsächlich, na falsch, die stammen ja aus China, weil diese Motoren werden ja in China gebaut, stammen aber aus europäischer Ingenieursfeder. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Denn die Vogue wird angetrieben vom Motor, der auch in der aktuellen F900 GS steckt. 895 Kubikzentimeter groß, in der Vogue 95 PS, 91 Newtonmeter Drehmoment. Also damit ein bisschen schwächer als das Pendant im Originalmotorrad sozusagen, in der F900. Und was auch ein Unterschied ist, der Motor ist zwar der gleiche, die Elektronik ist aber aus China und das wird im folgenden Verlauf des Podcasts eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen. Denn dazu gibt es jede Menge zu erzählen und ich sage nicht nur durchweg Positives. Zur CF Moto bleibt zu sagen, Jan, du hast vorhin angesprochen, diese in Anführungsstrichen Euter oder beziehungsweise diese Auslagen des Boxermotors, aber da steckt kein Boxer drin, sondern diejenigen, die sich mit diesen Motorradformen auskennen, wissen, es gibt eine Reise-Enduro oder ein Adventure-Bike, bei dem das auch so ist, und zwar die 97 Adventure von KTM. Und in der CF Moto, auch KTM produziert den Zweizylinder in China, steckt eben der Motor der KTM 97 Adventure. Auch mit ein bisschen weniger Leistung. Jetzt nagel ich mich fest, ich glaube, wir haben 91 PS und 86 Newtonmeter Drehmoment, wenn ich das richtig im Kopf habe. Großer Unterschied Gewicht. Die Vogue 238 Kilo mit ohne Kofferset. Und die CF Moto bei 220 Kilo, also ein bisschen leichter, was natürlich diesem Fahren entgegenkommt. Und was man auch dazu sagen muss, die Auslegung ist ein bisschen unterschiedlich. Die Vogue ist halt, ich sag jetzt mal, eher Reise-Enduro, wohingegen ich die CF Moto eher als Adventure Bike tatsächlich bezeichnen würde. Sitzhöhe deutlich höher, 873 mm im Vergleich zu 850 bei der Vogue. Und man sitzt ein bisschen näher am Lenker dran. Es ist alles so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz lapidar, eher so Tenere-Style oder eben KTM 97 Adventure-Style. So entsprechend in Anführungsstrichen auch die Auslegung. Was noch eine Erwähnung wert ist, um diese Technik-Feature abzuschließen, ist das Thema Fahrwerk. Das ist bei diesem Motorrad natürlich wichtig und wird auch jetzt im Laufe der Einordnung der Bikes noch eine Rolle spielen. Wir haben nämlich bei der CF Moto, wenn ich richtig informiert bin, Fahrwerkskomponenten ausschließlich aus China. Und bei der Vogue ist vorne eine Kayaba Gabel drin, wird auch so kommuniziert, so, ne, als Premium Kayaba Federelement, und das Zentralfederbein hinten, alles voll einstellbar bei beiden Motorrädern, ist aber auch aus chinesischer Produktion, und bei der CF Moto eben tatsächlich beides aus chinesischer Produktion. Muss ich dazu erwähnen, für mehr Performance in Anführungsstrichen das Modell CF Moto deutlich größer im Durchmesser. Ich glaube, wir haben da, habe ich es richtig im Kopf, 53 mm, 48. Nagel mich nicht fest, muss ich nachhauen. Kommt auf jeden Fall in den Artikel und Video. Also, da kriegt ihr die Informationen dazu. Hier mehr, ich sag mal, Feature-Backup für das Offroad-Fahren. Und Jan möchte so langsam wieder mal zu Wort kommen. Er denkt, ja, das war jetzt ein ganz schöner Technikritt. Jetzt geht's an die Eindrücke.
Jetzt geht's an die Eindrücke, ja, weil technisch kann ich eh nicht mitreden, das wissen wir alle. Aber da wären wir mal direkt dabei. Fahrverhalten grundsätzlich auf der Straße. Also, nee, eins möchte ich mal vielleicht nur abschließen, während Michael sich jetzt auch auszieht. Ich musste mir nämlich Oberkörper wieder befreien. Ich gehe hier gerade ein. Ist aber auch geil, weil ich jetzt gleich noch meinen zweiten Traum in so einer Motorradreise erfüllen werde. Hier ins Meer hüpfen. Das wird wahrscheinlich kalt, aber das will ich mir auf jeden Fall nicht missen lassen.
Wir sind Milchreis-Boys.
Du hast eine Sache nämlich angesprochen mit den Motoren. Ich glaube, da kann man schon mal festhalten. Vorurteile, das ist ja auch so ein bisschen was, was wir vielleicht abbauen wollen. Die Frage ist, ob wir es überall können. Aber schon mal über den Motor gesprochen. Es ist also kein schlechtes Plagiat, sondern einfach eine gute oder 1:1 Kopie.
Ja, Kopie kann man ja vielleicht gar nicht sagen, sondern es ist ja quasi das Original.
Ja.
Vom Originalhersteller lizenziert.
Ja.
Und immer von dieser Firma hergestellt.
So, also da könnt ihr euch sicher sein, an dem Motor, da ist nichts dran zu rütteln, im wahrsten Sinne des Wortes. Der funktioniert und da kommen wir auch direkt mal auf die Motoren zu sprechen.
Eine Anmerkung muss ich an dieser Stelle noch hinterher schicken, um da vielleicht auch so ein bisschen einzuordnen. Ne? Wir haben hier die, also wir sitzen hier auf zwei Motorrädern und die Namen sind aber Markennamen, nicht die Hersteller. Das muss man, glaube ich, in dem Rahmen so ein bisschen mit einordnen. Ne? Also wenn wir quasi auf einer BMW sitzen, BMW ist zwar die Marke, BMW ist aber in Anführungsstrichen, also auch so jetzt in diesem Fall, weil der Motor halt woanders gebaut wird, aber grundsätzlich ist es so der Hersteller. Ne?
Ja.
Bei der Vogue ist quasi der Hersteller, der hinten dran steht, wie sagt man, nicht das Unternehmen, sondern ein Dings größer, hilf mir auf die Sprünge, Konzern.
Ja.
Der Konzern Lansin, die halt in großem Maße Auftragsarbeiten und technische Produkte herstellen für Industriegiganten, wie eben zum Beispiel BMW. Gleiches ist bei CF Motor der Fall. Da steht auch eine große Firma dahinter. Und man muss aber bei CF Motor auch dazu sagen, das war mir gar nicht so bewusst, müsste man vielleicht auch nochmal verifizieren, stand aber so in dieser Pressemitteilung drin. Bei CF Motor, den Markennamen, gibt es schon seit 35 Jahren. Also das ist jetzt auch in Anführungsstrichen nichts, was jetzt irgendwie mal so aus dem Nichts entstanden ist, sondern die haben halt quasi beide ihre Expertise als Lohnhersteller für große Unternehmen mehr oder minder aufgebaut und sind halt jetzt mit eigenen Produkten basierend, in Teilen basierend auf der Technik von den großen Unternehmen auf den Markt gekommen. So einfach nur mal, um so ein Wrap-up zu geben, damit ihr wisst, okay, wie ist denn so dieser Gesamtkonstrukt?
Wir können jetzt hier natürlich Wortspiele einbauen, dass man so pfeffert. Genug mit dem Fachchinesisch, Michel. Reden wir jetzt tatsächlich über das, was man dann da drauf erlebt. Und ich glaube, da können wir für beide Motorräder sagen, die Motoren mehr als solide. Also wirklich eine sehr geile Sache. Beide sind, wie ich finde, sehr drehfreudig. Soundtechnisch super. Wir haben festgestellt, du kannst beide Motoren auch wirklich im niedrigen Drehzahlbereich fahren. Und zwar gut fahren, ohne dass es wild ruckelt. Natürlich, wenn du dann irgendwie im sechsten Gang meinst, aus der Stadt raus beschleunigen zu wollen, da passiert nicht viel. Und dann hast du das Gefühl, du gibst gerade dem Motor links und rechts ein paar Schellen. Das ist dann nicht so geil. Kannst dann
aber das ist aber typisch, also ne, das geht ja mit jedem Motorrad so. Wir hatten es ja heute vor allen Dingen.
Aber also es ist eben kein Unterschied. Es ist super gut fahrbar. Also für die Leute, die irgendwie sagen, ah, nee, das kann nicht besser sein als irgendeine BMW, Aprilia, was auch immer. Es ist genauso. Es ist nicht irgendwie schlecht. Da gibt es überhaupt nichts Negatives anzumerken. Bei der CF Moto, finde ich, kommt nochmal mehr Punch dann bei höheren Drehzahlenbereichen. Ich finde, da ist die Vogue ein bisschen linearer, hat vor allem untenrum deutlich mehr Punch. Das gefällt mir ganz gut, muss ich sagen. Also was den Motor angeht, ist die Vogue bei mir Favorit. Da macht es einfach im ersten, zweiten Losfahren mehr Bock. Ich finde gerade bei der CF Motor, bei diesen ganz engen Kurven, die wir hatten, da bin ich gerne in den ersten gegangen.
Ja, und du brauchst auch schon die Kupplung.
So. Ja, genau. Und mit der Vogue im zweiten war das dann problemloser möglich.
Ja. Muss man ganz kurz noch eine technische Einordnung von meiner Seite. Ne? Ich habe ja diesen Motoren angesprochen. Wir haben einfach 100 Kubikzentimeter Hubraumunterschied. Ne? Und wir haben zwar ein ähnliches Leistungsniveau beim Drehmoment, ne? Von einmal 86, einmal 91. Auch in dem ähnlichen Bereich, so bei 6.500 steht das, glaube ich, an. Und das, was du aber beschreibst, ne? Du hast bei der Vogue, das ist so mein Eindruck, hast du 1000 Umdrehungen früher Leistung anstehen. Ne? Während du bei der CF Motor, so sagen wir mal, mindestens 5000 Umdrehungen brauchst, damit die Fuhre ordentlich vorwärts geht. Also die zieht vorher schon an, aber gibt halt nicht viel Leistung ab. Bist du bei der Vogue bei 3.500, 4.000 Touren, dann fängt an, da was vorwärts zu gehen. Der Kick kommt schon erst ein bisschen später, aber da schiebt das Motorrad schon solide an, will ich jetzt mal sagen.
Ja.
Ne?
Sprechen wir so über das Fahrwerk, weil das vielleicht so die nächste Komponente. Du hast, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, die CF Moto deutlich knackiger, vielleicht auch grundsätzlich orientiert gegenüber der Vogue. Das macht sich auch beim Fahrwerk massiv bemerkbar. Die Vogue einfach deutlich weicher als die CF Moto, die da ein bisschen straffer ist, wobei die Unterschiede jetzt nicht krass sind. Also es ist nicht ein Riesenunterschied, wenn wir letztes Jahr den Vergleich hatten zwischen der BMW und der Aprilia. Da fand ich, war das wirklich ein nennenswerter Unterschied. Die BMW hatte da ja nach dem ersten Tag einfach Schmerzen auch. Die hat dann im Offroad-Bereich, das wird man im Video noch sehen, wie uns der Offroad-Bereich gefallen hat, den Michel auf seinem Kanal hat. Das werden wir jetzt hier im Podcast nicht besprechen, weil wir einfach noch nicht ausreichend Offroad damit gefahren sind. Wie sie sich da schlagen, werden wir mal sehen. Die Unterschiede aber nicht eklatant, glaube ich, kann man so festhalten, oder?
Absolut. Und ich muss an dieser Stelle auch nochmal ein Lob aussprechen. Unter normalen Fahrbedingungen sind beide Fahrwerke sehr gut grundabgestimmt. Also ich gehe davon aus, dass sie quasi mit der Grundabstimmung jetzt bei uns aufgeschlagen sind. Die waren natürlich beide nicht neuwertig für am Ende der Saison. Ich glaube, die Voce hatte 6.000 Kilometer, hier die CF Moto, hast du gesagt, 1.500 oder so, ja, ne? Also relativ neu. Es kann natürlich sein, dass das schon jemand eingestellt hat. Wir haben sie so übernommen und sind sie so gefahren, wie wir sie bekommen haben. Und das hat auf der Landstraße unter normalen Bedingungen in der Regel eine gute Figur gemacht. Es gibt Ausnahmen. Und zu denen kommen wir, denn wir haben jetzt ja relativ viel Positives über die Motorräder gesprochen, aber es gibt natürlich auch Punkte, die vielleicht nicht ganz so optimal gelungen sind. Und das ist ein Aspekt, der auch das Fahrwerk und eventuell, muss man sagen, mit dem Fragezeichen bei der CF Moto betrifft. Und ich würde aber vorschlagen, wir fangen in Anführungsstrichen mit der größeren Baustelle an, die keine technische ist, sondern eine elektronische. Und sprechen wir so ein bisschen über die elektronischen Ausstattungsfeatures der Voce.
Und das ist jetzt ein Thema, wo die Leute, die vielleicht nicht so Bock haben, sich mit so Elektrikdetails und so weiter auseinanderzusetzen, nicht abschalten müssen. Weil
die nicht abschalten sollten.
Sollten, ja, weil es ist so eklatant und so relevant, dass es jede und jeden betrifft. Du musst kein Motorradtester sein, du musst nicht irgendwie krass die Erfahrung haben, um festzustellen, na, du kriegst zwar richtig viel bei diesem Motorrad für wenig Geld, aber du kriegst halt auch diese Elektronik. Ich glaube, das können wir schon mal so festhalten. Und die ist echt krass zum Kotzen. Und ich glaube, das kann man auch in der Deutlichkeit irgendwie so sagen. Die ist noch nicht wirklich ausgereift oder, sagen wir so, nicht für den europäischen Markt. Vielleicht ist sie für China das, was es dort sein soll, was sie irgendwie brauchen, weiß ich nicht. Aber für uns ist es eine Katastrophe. Ich schaue gerade, während der Spatz Michels Essen wegsnackt. Wie sein Essen. Der Spatz hat richtig Bock drauf. Also, es gibt, wir haben es drüber gesagt, drei unterschiedliche Fahrmodi. Enduro, Street und Offroad. Und Rain.
Es gibt Sport, es gibt Road, es gibt Rain und es gibt Offroad.
So.
Also Offroad. Zur Erklärung, warum hat das Jan nicht richtig einordnen konnte, die CF Moto und die Voce haben unterschiedliche Menüs. Muss man vielleicht auch dazu sagen, ist bei der CF Moto vielleicht ein bisschen besser gelöst, bisschen intuitiver, die Knöpfe vielleicht ein bisschen besser angeordnet, würde ich vielleicht sagen. Und die Funktion ein bisschen besser. Und bei der Voce ist es nicht möglich, den Enduro-Modus zu wählen.
Während du fährst.
Während du fährst. Das geht bei der CF Moto sehr wohl. Und warum ist das so entscheidend? Weil die Voce nicht die Möglichkeit bietet, zumindest habe ich das nicht gefunden, ich muss das jetzt vielleicht auch nochmal verifizieren. Ich habe es aber weder im Handbuch noch im Menü gefunden. Es lassen sich Traktionskontrolle und ABS nicht in verschiedenen Regelintervallen einstellen, wie man das ja normalerweise kennt, ne? Dass man quasi die Heftigkeit der Intervention mit einstellen kann.
Also vielleicht ja schon, wenn man irgendwann mal dieses System verstanden hat, weil das ist vielleicht, bevor wir nochmal auf die elektrischen Fahrhelferleinen zu sprechen kommen, auch wild. Das funktioniert bei der CF Moto super easy, super intuitiv. Kannst auch gar nicht so viel einstellen. Das, was du einstellen kannst, findest du irgendwie relativ schnell. Bei der Voce ist vogelwild. Also ich habe nichts gefunden, was dir zum Beispiel Spritverbrauch anzeigt, was dir Restkilometerreichweite anzeigt. Irgendwie solche mittlerweile ja Basic-Informationen, die so ein Motorrad hat. Dafür hat es aber einen Reifendrucksensor vorne und hinten. Und dann muss ich einfach von der Prioritätenliste einfach mal sagen, so, okay, was brauche ich denn irgendwie mehr? Und dann muss ich sagen, Reifendruck ist super nett, schön, dass man es hat, aber wenn man das schon hat, dann musst du auch andere Sachen hinbekommen. Und die Menüführung einfach, du kannst eigentlich nichts einstellen, dann kommt immer irgendwas mit QR-Code und Scannen und so weiter. Also offensichtlich musst du dein Handy connecten, um da Sachen machen zu müssen, finde ich halt super ätzend. Auch überhaupt Dinge umzustellen während der Fahrt, also das Display ist zwar riesig, ist auch gestochen scharf, es sieht so ganz nett aus, aber überzeugt mich nicht. Jetzt aber zu der Elektronik.
Und also das Display überzeugt dich schon, aber die
Menüführung oder die Darstellung,
also alles, was dahinter liegt, so, ne? Also
genau.
Muss man dazu sagen, das sieht gut aus, ne? Und das Potenzial ist da. Man hätte an der Stelle aber mehr draus machen können. Ne?
Also
das Menü könnte umfangreicher sein.
Ja.
Und jetzt kann aber Jan vielleicht ganz kurz erklären, warum ich gerade gesagt habe, dass es so relevant ist, dass man die Traktionskontrolle und das ABS in Anführungsstrichen nicht individuell einstellen kann.
Ja, weil diese, vor allem die Traktionskontrolle, ist ein brutalster Witz. Und wie ich es angekündigt habe, du musst kein Profi dafür sein, sondern selbst im Sportmodus regelt diese Traktionskontrolle so übertrieben früh weg und so rabiat, dass dieses elektrische Helferlein, was dir eigentlich Sicherheit vermitteln sollte, dich unsicher macht.
Du musst an der Stelle vielleicht erklären, in welchem Zustand das passiert. Denn die Traktionskontrolle, nochmal zur Einordnung, ne, um das wieder auch in den Rahmen zu schaffen, die ist, ich würde jetzt mal gelinde gesagt, sehr konservativ eingestellt. Ne? Also, dass sie halt sehr, sehr früh sehr, sehr viel Leistung wegnimmt. Und das ist natürlich, beim Kurvenfahren kann das hilfreich sein, ne? Aber auch dann willst du es oftmals nicht. Aber es gibt halt einfach Situationen, wo ich halt einfach volle Leistung möchte, vielleicht sogar dringend brauche. Und das ist eine von den Situationen, die die Elektronik an der Stelle wirklich als abschaltend ja, definiert werden kann. Und andere Situationen, in denen es halt in Anführungsstrichen nicht der Fall ist, ja, wo ich halt einfach keine Leistung will. Also der Rain Mode zum Beispiel, den finde ich super gut. Ne? Er hat super wenig Leistung, Traktionskontrolle regelt, hatten wir ja auch. Also das ist okay. Ne? Aber wenn ich im Sportmodus unterwegs bin und wirklich sportlich fahren will, sagen wir mal dynamisch fahren will und auch mein vorherausfahrender, ne, mit dem weniger starken Motorrad, wie hier der CF Motor, ne, wo wir sagen, die Leistung steht später an, ne, mir halt einfach davonzieht, weil die Traktionskontrolle mehr oder minder bei aufrechtem Motorrad beim Vollgas geben die Leistung wegregelt. Das ist halt nicht
das,
schön.
Das ist,
und es
wirklich
gibt
auch
halt Situationen, in denen es einfach gefährlich ist.
Ist richtig gefährlich. Also nochmal, das eine ist halt grundsätzlich, die Traktionskontrolle verhindert auf diesem Motorrad sportliches Fahren. Viele wollen es vielleicht auch gar nicht. Die wollen entspannt durch die Gegend fahren. Aber selbst wenn du so entspannt durch die Gegend fährst und einfach mal aus der Kurve etwas dynamischer rausbeschleunigen will, nimmt es dir die Leistung weg. Und die Situation, die du jetzt geschildert hast, war gestern auf einer mittellang geraden, ein Auto vor mir, das ich überholen wollte, und diese mittellange Gerade hat super gut zum Überholen gereicht, um im Normalfall auch mit nicht so viel unfassbar großer Leistung an diesem Auto vorbeizukommen. Und ich setze zum Überholen an im fünften Gang, Motorrad komplett aufrecht gerade und fahre vorbei, beschleunige, und dann kommen Wellen im Boden, aber keine krassen, wir reden nicht von einem Wellblech, wir reden nicht von großen Schlaglöchern, einfach kleine Huppel. Und diese Traktionskontrolle regelt es so krass ab, dass ich keinen Vortrieb mehr habe und einfach auf der Höhe mit dem Auto bleibe. Und das ist halt einfach arschgefährlich, gerade wenn du jetzt auch noch zu zweit unterwegs bist. Das heißt, ich komme nicht vor das Auto, wenn jetzt Gegenverkehr gekommen wäre. Also hat dann schon irgendwann wieder geklappt, hat dann gereicht, aber im Worst Case halt nicht.
Und sie gibt halt, das muss man dazu sagen, ne? Es wäre ja kein, in Anführungsstrichen, weder ein großes Problem, wenn sie Leistung kurz wegregelt. Sie gibt danach erstmal keine Leistung wieder
genau
frei.
Genau, also so, es, ne, bleibt dann einfach, du hast auch wieder die Traktion und trotzdem hört das Motorrad auf, Leistung weiterzugeben für ein paar Sekunden. Ich habe dann sogar das Gefühl, solange du den Gashahn voll aufgedreht hast, passiert da erstmal nichts mehr. Wenn du dann einmal das Gas kurz direkt zumachst und dann wieder Gas gibst, dass dann wieder mehr Leistung freigegeben wird. Und warum ist es halt auch so gefährlich? Ne? Weil wenn ich das Gefühl habe, ich komme an dem Auto nicht vorbei, hacke ich im Zweifel halt voll in die Bremsen, was der Hintermann, Hinterfrau halt null antizipiert. Warum sollte ich im Überholvorgang auf einmal langsamer werden? Ne?
Ja,
und jetzt habe ich Michel hinter mir, der zieht halt auch am Kabel, hat ein bisschen tendenziell ein bisschen weniger Leistung, dreht dann also voll auf mit der CF Moto und auf einmal werde ich vor ihm langsamer beim Überholvorgang. Und das ist halt echt kritisch. Und ich hatte aber auch in den Kurven manchmal die Situation, du liegst mit mäßiger Schräglage da drin und erhöhst so ein bisschen die Schräglage oder zumindest das Gewicht nach innen, weil du gleichzeitig den Gashahn aufdrehst und sozusagen dieses Aufstellmomentum entgegenwirken willst. Und jetzt regelt aber diese Elektronik massiv ab und du hast im Gegenteil diesen Impuls, dass das Motorrad noch weiter nach innen fällt. Und das muss ich sagen, das fand ich richtig nervig. Den Motor sonst finde ich super gut. Wir haben es drüber gesprochen, wie drehfreudig ist, wie schnell der irgendwie anliegt und so weiter. Aber diese Elektronik, wirklich, wirklich Nachholbedarf.
Jetzt muss ich zwei Sachen noch dazu sagen. Ich muss noch einen Case quasi beschreiben, den jeder kennt. So, ne? Auch wenn das vielleicht nicht hundertprozentig richtig ist, aber den jeder kennt. Ne? Du überholst mit dem Motorrad ja per se anders als mit dem Auto, ne? Weil du halt einfach mehr Leistung hast. Ne? Also jeder, der ein Motorrad, sagen wir mal, 80 PS plus hat, kann normalerweise dynamisch überholen als mit einem Auto. Und es kommt natürlich auch mal vor, dass du vielleicht die Situation, die Entfernung falsch einschätzt, ne? Und wenn dann dieser Moment greift, ne, wo die Leistung halt einfach nicht mehr freigegeben wird oder du beim Überholen bist und denkst, okay, ich brauche ein bisschen mehr Gas, damit es ein sicheres Überholmanöver wird, ne, und der Motor oder die Elektronik gibt dir das nicht, dann ist es halt haarig. Da muss ja gar keiner hinter dir sein, sondern es reicht schon in Anführungsstrichen das Fahrzeug, das auf dich zukommt. Ne? Also man überholt ja auch, wenn mal Gegenverkehr ist, ne? Es hängt halt immer von der Entfernung vom Gegenverkehr ab, ne? Die Gegenfahrbahn muss ja nicht per se frei sein, damit du eine Überholmanöver startest, ne? Machst du nicht. Stichwort Landstraße, wenn du 500 Meter zum Überholen hast, dann setzt du ein Überholmanöver, ne?
Ja.
Mit dem Motorrad machst du es halt auch ein bisschen knapper. Und was ich noch einordnend dazu sagen muss, es liegt per se nicht an der Datenbasis, dass das nicht so funktioniert. Also ich habe jetzt tatsächlich, während du das überlegt hast, beschrieben hast, überlegt, ob sich das vielleicht sogar mit einem Elektronik-Update regeln lassen könnte. Denn, jetzt kommen wir wieder in Anführungsstrichen zu Premium-Ausstattungsmerkmalen zurück oder Premium-Entwicklern von Technik. In beiden Motorrädern ist quasi eine IMU von Bosch verbaut. Also die Daten, die da gesammelt werden, ist eine 6-Achsen-IMU, ist quasi die gleiche, in Anführungsstrichen vom gleichen Hersteller, nicht die gleiche, sondern vom gleichen Hersteller, wie sie auch bei Ducati zum Beispiel verbaut wird. Ne? Die setzen in der Regel auch auf Bosch diese Inertia Measurement Unit, also quasi die Einheit, die die verschiedenen Kräfte erfasst, die wirken, wenn du mit dem Motorrad dreidimensional im Raum bist. Also Beschleunigung, Fährbeschleunigung, Vorderrad abheben, dies, das. So, ne? Also die Technik ist quasi... Die Messtechnik ist in Anführungsstrichen da. Die Frage ist halt, wie die Daten verarbeitet werden. Das ist, glaube ich, hier an dieser Stelle so ein bisschen mit einzuordnen. Und jetzt kommen wir vielleicht auch wieder zu diesem, also zum Grundmotorrad zurück. Ne? Also die Elektronik ist ja nur ein Bestandteil, über den wir uns jetzt quasi in Anführungsstrichen ausgetauscht haben. Die Basis des Motorrads ist ja trotzdem ein sehr gutes Motorrad. Es ist ja nicht so, dass wir auf diesem Motorrad keinen Spaß haben.
Ja, voll.
Nur wenn du dynamisch fahren willst, also wie man dynamisch mit diesem Motorrad fahren kann, ohne jetzt, ich sag jetzt mal, geisteskrank ans Limit zu gehen. Ne? Aber so, also muss man vielleicht auch nochmal einordnen, die Straßen, die wir gestern gefahren sind, ne? Du hast es angedeutet, keine Geraden. Wir waren in der Regel zu 90%, also manchmal fährt man ja auf der Straße ein bisschen schneller, egal ob mit Auto oder Motorrad, unter den vorgeschriebenen oder erlaubten Geschwindigkeitsbeschränkungen, ne? Also 100 auf der Landstraße oder 90 auf der Landstraße. Auf den Straßen, auf denen wir unterwegs gewesen sind, sind wir aber teilweise nur zwischen 50 und 90 gefahren, ne? Weil eine Kurve an der anderen ist, aber du halt trotzdem quasi dieses Kurvensurfen möchtest, ne? Du willst
ja
sportlich aus der Ecke raus beschleunigen, ne? Quasi wieder kräftiger anbremsen, in die Kurve rein und das Gleiche und das halt quasi in einem Fluss, was ja super gut funktioniert hat. Und wenn dann aber dir das Motorrad sagt, nee, mein Freund, du fährst mir aber zu gefährlich und es gibt noch einen anderen Punkt, bei dem das die Elektronik halt auch eine Rolle spielt, dann ist es natürlich ärgerlich. Und das Bremsen hatte ich gerade angesprochen. Es gibt da noch ein Feature oder eher gesagt zwei Feature, die nett sind, aber nicht ausentwickelt.
Ja.
Elektronikseite
ja, ja.
Bei der Vogue.
Also zum einen das ABS, du hast schon angesprochen, auch ein Faktor, gerade mit der hinteren Fußbremse haben wir es beide festgestellt. Kann man auch schon mal sagen, im Vergleich zu CF Moto, wo das wirklich super gut funktioniert, latschst du in die Hinterradbremse und gefühlt hast du erstmal einen Anschlagsweg vom Fuß, bis eine Bremswirkung eintritt, dass du schon gefühlt einen Asphalt küsst mit dem Bein. Bisschen übertrieben dargestellt, ja. Und dann passiert relativ wenig, bis dann auf einmal schlagartig das ABS regelt. Also es ist irgendwie nicht so, dass du jetzt eine breite Spanne hast mit Gewicht, das du auf das Pedal legen kannst, wo du die Bremswirkung spürbar stärkst. Bei allem müssen wir nochmal dazu sagen, auch zur Elektronik, der Metzler ist nicht die Originalbereifung. Die Frage ist, welchen Faktor der damit reinspielt, aber der wird nicht so groß sein, dass er das jetzt wirklich so drastisch reduzieren könnte, sowohl beim Bremsen als auch diese ganze Elektronikgeschichte.
Ja, und ich glaube, ich muss halt auch dazu sagen, wir haben ja mit dem Metzler Karo 4 sehr gute Erfahrungen letztes Jahr gemacht.
Ja.
Also das Gripniveau des Reifens ist sehr hoch, unter allen Bedingungen, ne? Also sowohl im Feuchten als auch im Trockenen und vor allen Dingen natürlich auf Schotter oder auf losem Untergrund, dafür ist er ja natürlich gebaut. Ne? Aber es ist wirklich beeindruckend, wie zügig du mit diesem Reifen fahren kannst, wie viel Gripreserven der hat. Ne? Und auf welches, also du kannst natürlich einen straßenorientierteren Reifen machen, aber das Grip-Niveau des Reifens ist schon so hoch, dass ich mir halt nicht vorstellen kann, dass da ein großer Kniff ist. Ne? Also, warum kann die Elektronik, also Traktionssensoren, aber es früh regeln, weil der Grip des Reifens zu gering ist, ne? Und der halt eher in die Rutschphase kommt. Und das ist aber bei den Reifen aus Erfahrung nicht so.
Ja, ja.
Das kann man ja einordnen. Ja. So, ne?
Naja, und das andere ist aber, also ABS, wie gesagt, das ist auch nicht so, dass man sagt, das gibt einem jetzt maximale Sicherheit, muss dazu sagen. Und das andere, was du meinst, ist sicherlich der Schaltautomat. Das ist wild. Also da muss man schon sagen, das ist fernab von perfekt. Es ist nicht total luschiger Scheiß. Aber wir haben beide festgestellt, dass wir noch nicht so hundertprozentig verstanden haben, wann der jetzt wirklich einwandfrei funktioniert, dass du dem nur so einen leichten Stupser geben musst. und warum der manchmal einfach nicht den Gang einlegen will. Also ich fahre auf dieser Vogue sehr viel auch mit Kupplung, wohingegen bei der CF Moto das wirklich super spielend easy funktioniert.
Ist tatsächlich so, ist mir auch aufgefallen. Ich würde das nicht so als akutes Problem bezeichnen. Also es ist natürlich unschön auf eine gewisse Art und Weise, aber hat mich jetzt nicht massiv gestört und ist mir bei anderen Motorrädern auch schon begegnet, dass das mal nicht hundertprozentig astrein funktioniert. Ne? Und es gibt halt auch wieder Momente, wo es halt einfach super gut flutscht. Ne? Und wir haben ja Enduro-lastiges Schuhwerk an. Also man schaltet eh etwas gröber, sage ich jetzt mal, nicht so sensibel wie mit einem Turnschuh. Also es müsste eigentlich immer flutschen und ist mir in Anführungsstrichen unverständlich, warum das manchmal nicht so funktioniert. Aber an der Stelle müssen wir den Sprung machen zur CF Moto, bei der du zwar gerade den Schaltautomat in Anführungsstrichen gelobt hast, in Anführungsstrichen muss ich dazu sagen, weil da passiert das ja auch, ne, dass du zwischen, also egal in welcher Gangstufe, einfach mal zwischen den Gängen landest, ne, und halt nichts passiert.
Das
also,
ist so, ja.
Du kannst zwar den...
Die Schaltkiste ist mit viel Zeug ausgesät, da kann man mal gerne mal drin kramen. Und dann findet man einiges, aber nicht den fünften Gang, wenn man vorher im vierten war.
Hat ein bisschen, also mir ist aufgefallen, wenn man sehr präzise schaltet oder mit Nachdruck schaltet, kommt das Problem eigentlich nicht vor.
Nee, genau.
Also aber wenn du sofort dich hindudelst, wie du das halt manchmal machst, und nur so ganz, wie man es halt von anderen Motorrädern kennt, draufsteppt, ne, dann kann das mal passieren, oder hochzieht, dann kann das mal passieren, dass das halt nicht einspringt. So, ne? Und wir hatten dieses Sicherheitsthema mit dem Beschleunigen oder der Beschleunigungsphase bei der Vogue. Und ich hatte aber eine andere Situation mit der CF Moto am anderen Ende des Spektrums, und zwar beim Verzögern. Und es war, ich sag mal, eine Gefahrenbremsung oder eine Notbremsung. Ne? Wir waren zügig unterwegs, haben es dynamisch angegangen. Wie gesagt, die Straßen haben das hergegeben. Und es war eine Kurve, wo ich dachte, aber okay, hier ein bisschen... Also, ich habe sportlich gebremst und habe aber gedacht, okay, ich brauche noch ein bisschen mehr Bremsleistung. Also, es war nicht, wo ich gedacht habe, oh, krass, das geht jetzt aber furchtbar in die Hose. So, ne? Sondern mehr, gib mir einfach mehr Bremskraft. Und die Straßenbedingungen waren nicht ganz optimal, waren auch Wellen drin. Und dann hat das Motorrad, der Vorderbau, angefangen, Schwingungen zu bekommen. Und der Lenker quasi angefangen auszuschlagen. Und es hat auch nach dem Lösen der Bremse nicht mehr, also nach Lösen des Bremsdrucks, nicht direkt aufgehört.
Ja, war völlig wild. Also ich dachte, du hast da jetzt irgendwie so ein...
Jan hat von hinten gedacht, ich wackel noch am Lenker. Ja. Aber das kam tatsächlich aus dem Vorderbau. Und es ist jetzt schwer zu sagen, woran das jetzt lag. Ne? Also du hast die Qualitäten des CST, also dieses Reifen angesprochen, der hier als Erstausrüsterqualität drauf ist, der auch aus China kommt. Ich hatte das Gefühl, wenn die Temperaturen ein bisschen höher sind und du zügig fährst, kommt der an seine Grenzen. Gleiches gilt auch für die Bremsanlage, die, wenn man sportlich fährt, so kommt dann relativ zeitnah der Bereich, an dem man den Hebel bis an den Griff durchziehen kann. Also da kocht man das Ding halt auch weich. Material ist aus Spanien, Zhejiang, gehört zu Brembo jetzt inzwischen. Also europäisches Material, wahrscheinlich auch in China produziert, aber wurscht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh krass. Und das hat natürlich auch Vertrauen in Anführungsstrichen genommen. Und vor allen Dingen daher, weil ich nicht sagen kann, wo kam das jetzt her? Ist das vom Reifen gewesen? Ne, wir haben ja quasi, um das näher zu beschreiben, beide Motorräder haben eher Offroad-orientierte Bereifung drauf, der Karo 4 ja eher so eine 70-30 Richtung, hier der CST gleich dem Scorpion Rally STR, also eher so ein 80-20 Reifen, 70-30 vielleicht, und da ist ja schon viel Profil drin, und das hat natürlich einen Einfluss beim Fahren, ne? Das merkst du auch, ne? Du merkst die Profilblöcke beim Abrollen oder beim Umlegen, ne? Dass er mehr gummiartiges Verhalten am Lenker ist, und es kann natürlich sein, dass es das gewesen ist. Ich habe aber die Vermutung, dass es vielleicht eher sogar von der Gabel kommt, ne? Dass dieses...
Das müssen wir nochmal im Detail irgendwie klären. Es war auf jeden Fall eine wilde Nummer. Wir können es nicht so hundertprozentig sagen. Lass uns aber so ein bisschen mal Richtung Fazit kommen, bevor wir die Leute zu sehr mit den technischen Details hier volllabern. Das wird es nämlich auch noch, wie gesagt, alles in einem Video sehr, sehr ausführlich geben. Aber ich möchte so ein bisschen so einen Abschluss machen zu den China-Bikes. Und eine Sache möchte ich bei den Bremsen noch erzählen, was einfach witzig ist, was du als Fahrer überhaupt nicht mitbekommst. Auf der Vogue, die hat irgendein System, das einfach grundsätzlich Freude an Farben hat. So benenne ich es mal.
Wenn Aber man, für den rückwärtigen Verkehr.
Für den rückwärtigen, ja auch vorläufigen und entgegenkommenden Verkehr. Denn diese Vogue hat ein System verbaut, wir haben es schon angesprochen, das eben andere Objekte erkennt. führt erstmal dazu, dass in den Seitenspiegeln ständig irgendwas gelb blinkt, weil angeblich irgendwas im Gefahrenbereich ist. Das kann dann aber auch einfach mal die Leitplanke sein, die halt rechts neben einem ist, wenn man da langfährt. Wer die angezeigt braucht in seinem Rückspiegel, bevor er rechts abbiegt, der hat vielleicht eh andere Probleme so. Aber maßgeblich betrifft es halt eben Bremslicht und Warnblinker. Und wir kennen die Situation auch von Autos. Du machst eine Gefahrenbremsung ABS. Das hat jedes moderne Auto eigentlich, dass dann das Licht anfängt zu blinken und im Zweifel sogar die Warnblinker angeht. Die Roach hat es aber halt einfach schon so fein.
By default. Also man muss sagen, ganz kurze Bemerkung noch dazu. Dieses Blinken des Bremslichts passiert beim Fahren eigentlich durchgehend.
Ja.
Also man kann auf der Roach, wenn man normal Motorrad fährt, ne? Also europäisch normal, ist ja auch eine Frage des Einsatzzwecks. Ne? Wenn du in China halt hauptsächlich mit leicht gezogenem Finger durch die Stadt fährst, ist das überhaupt gar kein Problem. War jetzt natürlich sehr rassistisch, aber ich kenne das ja dort aus dem Verkehr, da fließt ja nicht so viel. Ne? Ich war ja in letztes Jahr in Macau, da ist halt, fährst du nicht so schnell. Ne? Aber wenn du normal europäisch, deutsch, Landstraßen Ansatz fährst, ne? Also wie du das quasi bei uns in Deutschland halt machen kannst, ne? Und dann halt auch ein bisschen heftiger, also normal am, nicht heftiger, sondern normal am Bremshebel ziehst, dann fängt das Bremslicht schon an zu blinken. So, als wenn es eine Notbremsung sozusagen ist. Das ist bei aktuellen Motorrädern der europäischen Hersteller gibt es das natürlich auch, aber das passiert auf der Rennstrecke. Ne? Wenn du wirklich im Renntempo sozusagen bremst, dann hast du dieses Blinken halt auch. Nicht so, nicht ansatzweise so früh.
Ja, vor allem hier war es ja,
bei der Roach wohlgemerkt.
Dass es auch entgegenkommenden Verkehr gemessen hat. Und wir gestern in der Stadt unterwegs waren und ich sehe vor mir, im Auto vor mir, in der Spiegelung, dass meine Warnblinker an sind. Und ich denke, was geht hier? Und es erkennt offensichtlich irgendwelchen entgegenkommenden Verkehr als Gefahr, wie auch immer.
Ey, und ich habe nämlich, während du das erzählt hast, habe ich mir gerade überlegt, was das ist. Ne? Das ist ja wie so ein Annäherungssensor, so ein Annäherungsfahrer, ne? Das quasi eine Auffahrsituation ist. Ne? Und du hast es ja angesprochen mit der Einstellung des Totwinkelassistenten. Ne? Der reagiert ja auch zum Beispiel, wenn du, keine Ahnung, wenn du um eine Kurve fährst und die Leitplanke ist da, dann erkennt es das quasi schon als Hindernis.
Ja, Wahnsinn.
Und ich glaube, das ist auch bei diesem Annäherungssensor, wenn halt irgendwas im vorne in diesem Kamerabereich, du hast ja vorne eine kleine Kamera im Display drin, und wenn du relativ weit links fährst, ne, sieht es den Gegenverkehr auf sich zukommen, misst den Abstand und merkt halt, okay, die Annäherungsgeschwindigkeit ist so hoch, hier kommt eine Notsituation.
Ja, ja.
Und deswegen fängt das an zu blinken, auch ohne, dass du den Finger an der, also nur Ansatz, also ohne dass du überhaupt bremst.
Also wäre dieser Sensor ein Gefahrenstellenerkenner, mein Herz, dann hätte ich jetzt auf dieser Reise schon 20.000 Herzinfarkte gehabt, so. Kümmert einen selbst auf dem Motorrad nicht, weil das Motorrad ja deswegen nicht anfängt zu bremsen oder sonst irgendwelche Sprints gemacht. Es ist bloß, wenn du auch hinten dran fährst, irgendwann denkst du einfach so, Junge, es gefühlt macht die Person halt vor dir ständig eine Gefahrenbremsung nach der anderen. Aber wie gesagt, das hat keinen Einfluss auf das Fahren als solches, wenn du drauf sitzt, und damit kommen wir so ein bisschen so zum Fazit, ne? Also so ein paar chinesische Vorurteile bedienen die Motorräder, glaube ich, schon. Bei der Roach haben wir es gerade eben angekündigt mit der Elektronik, so eine Sensitivität mit Blinkern und was weiß ich. Bei der CF Moto gibt es eine ganz geile App eigentlich, wo du auch dein Motorrad nochmal anschauen kannst und so weiter. Da sind halt so richtig, ich weiß nicht mal Google Translate, sondern vielleicht der Vorvorgänger verwendet worden, um das Chinesische ins Deutsche zu übersetzen. Also da Beschleunigungsphasen und Bremsphasen heißen da Vogelwild. Ich musste im Detail nochmal nachschauen. Es war absolut witzig irgendwie. Wir haben so ein paar Schwächen irgendwie auch ausgemacht. Aber grundsätzlich, glaube ich, kann man mit einer Sache wirklich final abschließen. Und zwar, dass aus China nur irgendwie billiger Plagiat-Scheiß kommt. Dass alles nichts taugt. Und dass mehr Schein als Sein ist. Die Dinger haben ihre Mankos, ja. Aber wir müssen uns einfach den Preis bewusst machen. 10.000 Euro. Und ich sage mal, für die meisten Menschen, es kommt immer auf den Einsatzzweck drauf an, ne? Wenn du jetzt einfach entspannt Touren fahren willst, sind diese beiden Motorräder, finde ich, super. Du hast keine Sitzprobleme, also irgendwie sozusagen ergonomisch, dass du da irgendwie blöd drauf sitzt. Die Fahrwerke sind beide sehr solide, wenn nicht sogar gut, so. Der Motor ist gut, bei der Roach ist halt die Elektronik, die ich wirklich einfach anstrengend finde, aber auch da kann man sich irgendwie so dran gewöhnen, und die Frage ist, wie wichtig ist einem das vielleicht auch so ein bisschen? Aber sonst einfach super gut. Eine Sache muss ich noch anmerken zur Roach, weil es irgendwie auch witzig ist. Keyless Go hat die CF Moto zum Beispiel nicht, was ich sehr schade finde. Aber bei der Roach ist es halt auch manchmal nicht zu Ende gedacht. Da hat irgendjemand gesagt, ja, Keyless Go machen wir, aber den Tank, nee, den machen wir schön noch mit Schloss.
Und das Witzige ist, du musst halt, wenn du tanken gehst, ne, hast du nicht einen extra Schlüssel, sondern du hast natürlich diesen Keyless Go Key, in Anführungsstrichen, und der Schlüssel ist drin versteckt mit so einem kleinen Schieberiegel. Das heißt, du musst halt immer die Handschuhe ausziehen, musst immer diesen kleinen Riegel hinfrickeln, damit du den Schlüssel rausziehen kannst, um dann quasi das Schloss aufzumachen. Einziges Highlight deiner Geschichte oder einziger positiver Aspekt, du brauchst den Schlüssel nicht, um das Schloss wieder zuzumachen. So, ne? Also du kriegst den Tankdeckel zu,
ja,
ohne dass du einen Schlüssel brauchst. Aber das ist was, wo ich sage, okay, hätte man besser machen können. Und du hast das sehr schön gesagt. Ich glaube, man kann vielleicht zusammenfassend sagen, auf technischem Niveau, nicht elektronischem, kriegst du wirklich sehr, sehr gutes Material geliefert. Ne? Also kleines Fragezeichen setze ich jetzt mal an die Gabelgeschichte, die ich mit der CFMOTO erlebt habe, aber das ist noch zu klären, zu diskutieren. Und zu allen Punkten, die wir jetzt hier angesprochen haben, werde ich mich auf jeden Fall mit den entsprechenden Importeuren auch mal auseinandersetzen und fragen, was da für Informationen sind. Das gebührt einfach auch die Fairness, ne? Weil das sind ja auch quasi Eindrücke, die wir gesammelt haben. Aber unterm Strich kann man sagen, mit beiden Motorrädern, wenn man, ich sag mal, nicht zu sportlich fahren möchte, was ja viele Leute einfach gar nicht wollen, so, ne? Kannst du auf technischer Seite nichts verkehrt machen, richtig Value for Money, du hast sehr, sehr viel dabei. Und ich glaube, man kann vielleicht auch da nochmal darauf hinweisen, die Elektronik in diesem Gerät, ne, kannst du ja eventuell sogar problemlos updaten. Ne?
Ja.
Also kriegt eine neue Firmware drauf, das kann man vielleicht sogar machen, vielleicht geht das sogar über die App, womit wir uns nicht beschäftigt haben. Ne? Und dann sind vielleicht solche Wehwehchen bei der jetzigen Generation im nächsten Jahr ausgeschlossen, obwohl es vielleicht schon die nächste Generation des Motorrads gibt, ne? Einfach nur, weil halt da neue Elektronik drauf ist. Ich weiß es nicht, wäre mir jetzt so die Überlegung, aber wenn ich mir die Motorräder angucke, die Verarbeitung, wie sich das anfühlt, Haptik, grundsätzlich Overall-Qualität, absolut im Rahmen und du hast es angesprochen, für unter 10.000 Euro, Junge, 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 ist schon echt eine Ansage.
Voll. Ich bin einfach froh, dass es den Wettbewerb, den Markt mal ein bisschen belebt, der aus meiner Sicht zuletzt einfach viel zu sehr geprägt war von noch teurer, noch edler, wie auch immer. Und wir jetzt hier Produkte haben, die, und da bin ich ja gespannt, sicherlich auch nur der Start sind für eine gewisse Offensive, Produktoffensive auch. Naked Bike gibt es ja auch schon von den Chinesen und so weiter. Auch Superbikes in einzelnen Nischen und so weiter. Und ich bin einfach super gespannt, was da kommt. Wettbewerb belebt das Geschäft und ich habe das Gefühl, das ist eine Belebung, die der Motorradmarkt ganz gut gebrauchen kann. Wie ihr dazu denkt, was eure Eindrücke sind, wenn ihr diese Produkte seht, könnt ihr uns gerne wissen lassen. Wenn ihr zukünftig wissen wollt, schon weit im Voraus, wann wir welche Reisen, Aktionen auch mit der Community machen, wie immer der Appell, abonniert den Newsletter, den es jetzt neu gibt. Der nächste kommt jetzt auch bald nach Erscheinen dieser Episode raus. Den Link dazu findet auch ihr hier in den Shownotes. Und das war's. Wir hüpfen jetzt, gerade wo die Sonne hinter den Wolken verschwindet, ins erfrischende Wasser. Michael hat mir versprochen, bei über 20 Grad wird hier reingesprungen. Und ich glaube, wir sind weit drüber. Warte mal, ich muss hier schauen, glaube ich.
Guck mal auf die Temperatur.
Ey. Jetzt ist natürlich der Keyless Dings da irgendwo anders in deiner Jackentasche. Das heißt, ich sehe hier keinen Sensor. Weiß nicht, wie warm es ist, aber gefühlt sind es hier mittlerweile 30, wenn ich dich so anschaue, sogar schon 40. Verzeiht uns dieses unsexy-sexy-Video. Für alles.
Also für diejenigen, jetzt ist natürlich die Warnung zu spät, ne? Für diejenigen, die es nicht sehen wollen, ihr könnt es euch ja einfach auf Spotify anhören. können wir vielleicht noch vorne wegschneiden. Ganz am Anfang. Wenn ihr euch das nicht antun wollt, ja, Augenkrebs war's.
Wir hüpfen jetzt auf jeden Fall noch ins Meer. Dann geht's nochmal 2-3 Stunden Motorradfahren. Jede Sekunde davon wird genossen. Morgen dann Ankunft in Bosnien. Das haben wir dann aber schon alles, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Abonniert uns, lasst eine Bewertung da. Schreibt uns euer Feedback an info@gasgeflüster.de. Abonniert den Newsletter. Und ansonsten allseits gute Fahrt. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.